Sie hören die Baltische Stunde. Neues und Aktuelles aus Estland, Lettland und Litauen. Vom östlichen Rande der Ostsee. Baltisches, Europäisches, Musikalisches und Informatives. Mehr Informationen zu den Sendungen sind auch im Internet zu finden unter www.baltischestunde.de. Die Baltische Stunde mit Gästen, Interviews, Buchvorstellungen, Veranstaltungshinweisen und vieles mehr. Sendeverantwortlich und am Mikrofon Albert Kaspari.
Dabar mums reikės jūsų pagalbos. Sėdėdami namuose, pasidarykite arbatos, sumuštinių, su šlapenka. Ir kai pamatysite mano tokį gestą, štai jisai, va, tada darykite taip ir wow! Labai gerai, užsitaisom ir dau! O dabar kaip indėnai ir hau! Yeah! Paskutinis wow!
Mano draugas belarusas, jis ne rusas ir ne rusas. Oh yeah. Mano draugas belarusas, su saldžiai geltonais ūsais. Oh yeah. Jei bėda mane ištinka, jis sutinka ne neklaustas. Oh yeah. Tiesti ranką kišti koją, jeigu reik pabūti plaustas. La 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 la. Gerą draugą aš turiu. Woo! Belarusas, jis vardu.
Ne vardu, tai jo tautybė.
Koks skirtumas draugystė, tai vertybė. Ybė.
Gerą draugą aš turiu. Woo! Belarusas, jis vardu.
Ne vardu, tai jo tautybė.
Koks skirtumas draugystė, tai vertybė, tarpusybė, nedorybė.
Solo!
Trombonu, čia vat, groja Pranas Dapšauskas.
Gerą draugą aš turiu. Woo! Belarusas, jis vardu.
Ne vardu, tai jo tautybė.
Koks skirtumas draugystė, tai vertybė. Ybė.
Gerą draugą aš turiu. Woo! Belarusas, jis vardu.
Ne vardu, tai jo tautybė.
Koks skirtumas draugystė, tai vertybė. Dar galaktinė dorybė.
Wow, yeah! So kann man auch in einer baltischen Stunde mal landen. Das waren die Suicide DJs aus Litauen. Schwungvoll. Beziehungsweise das waren Stipre Kitaip. Drei Musiker der Suicide DJs. Nämlich Vidas Bareikis, Ainis Storpirštis und Pranas Dapšauskas. Belarusas mit hörbar ironischem Unterton. Ich möchte mich zunächst einmal bei all denen bedanken, die rund um die Bremer Bürgerschaftswahl sich engagiert haben Warum, werdet ihr vielleicht fragen, wenn ihr an Estland, Lettland, Litauen interessiert seid. Ja, hier ist diese Sendung. Diese Sendung wird ja immerhin zusammen mit Radio Weser TV, also mit dem ehemaligen Bürgerrundfunk oder noch existierenden Bürgerrundfunk Bremens produziert, muss man sagen. Und die Produktionsbedingungen haben sich nicht gerade verbessert in der letzten Legislaturperiode, wie die Politiker so gerne sagen. Deshalb gab es auch einige Befragungen an Kandidaten, was sie denn vorhaben zu tun mit dem Bürgerrundfunk. Ob es erweiterte Möglichkeiten geben wird, Sendungen zu produzieren in Zukunft oder ob es eingeschränkt werden wird oder gar eingestellt werden wird. Spargründe gibt es ja immer, die auch gerne vorgebracht werden. Deshalb gibt es inzwischen eine Petition, eine öffentlich eingereichte Petition bei der bremischen Bürgerschaft. Die kann nämlich noch bis übermorgen gezeichnet werden. Also, alle Hörerinnen und Hörer, die gerne weiter Baltische Stunde hören möchten und dies auch gerne über den Bürgerrundfunk tun, die sind aufgerufen, uns mit zu unterstützen. Das kann man online machen. Bei www.bremische-bürgerschaft.de kann diese Petition noch bis übermorgen am 9. Juni gezeichnet werden. Dazu möchte ich jetzt einmal öffentlich und entschieden aufrufen. Und jetzt kommt noch ein weiteres Stück von Stipre Kitaip bzw. den Suicide DJs namens Smilgos.
Mano mama kepė blynus ir atėjo mano tėtė. Tėtis išsitraukė vairą, dviratinį mano vairą. Ir parodė, kaip važiuoti reikia. Ir parodė, kaip vairuoti reikia. Neparodė, kur važiuoti reikia. Ir parodė, kaip gyventi reikia.
Plojimai. Na, kad jums susigaudyt. Tai kai eina tokia trans, tam, pam, va, tai dabar gaudom, aš kaip kliką uždėsiu dar, pik, ir, klap, jo, antras,
ar gerai,
vos pradėjau aš važiuoti, vos pradėjau aš važiuoti, nemokėjau nei vairuoti, nei sustoti. Aukštas kalnas kelias ilgas, į ratus sulindos smilgos. Ir parodė, kaip sustoti reikia, sušnapždėjo neskubėki vaikę. Kartais pastangos atrodo ilgos, mes sutrumpinsim jas, mes juk smilgos.
Oh yeah, mes smilgos.
Ech, mes smilgos, pievų karalienis. Ech, mes smilgos, mu pavydi pienis. Ech, mes smilgos, negaminam okienis. Ech, mes smilgos, niekada nebūsim šienas. Ech, mes smilgos, pievų karalienis. Ech, mes smilgos, mu pavydi pienis. Ech, mes smilgos, negaminam okienės. Ech, mes smilgos, niekada nebūsim šienas.
Also mir geht es so, dass ich am auffälligsten an dieser Musik der Suicide DJs aus Litauen die hervorstechende Posaune finde, die doch der Musik einen ganz eigenen Charakter gibt. Das merkt man dann im Folgenden in dieser Sendung auch bei den anderen Stücken, die ich noch spielen werde. Das ist übrigens Pranas Dabšauskas, den Namen kann man sich ja schon mal merken, dieses Posaunisten. In der Baltischen Stunde haben wir wie immer ein paar Lesetipps, auch wenn wir das jetzt vielleicht eher draußen im Warmen am See oder am Badestrand machen können. Ein Buch mitnehmen, statt dass wir es in dunklen Winternächten machen müssten. Dennoch möchte ich nicht versäumen, ein paar Neuerscheinungen vorzustellen. Und das erste Buch, worum es jetzt gehen soll, ist ein Buch über den Fluss Nemunas, wie er auf Litauisch heißen würde. Oder die Memel. Wer von Litauen erzählen möchte, hat gegenüber deutschem Publikum meist ein großes Kenntnisgefälle. Wird der Name Memel in die Runde geworfen, haben viele zwar davon schon mal gehört, aber wenige Menschen können Ort und Fluss richtig einordnen. Manche sortieren Memel irgendwo nach Ostpreußen, andere denken an gruselige Zeiten, in denen Deutsche mit der Liedzeile von der Maas bis an die Memel ihren Herrschaftsanspruch verkündeten. Schließlich erinnern sich manche vielleicht noch an das Memelland, das zuletzt in der Zwischenkriegszeit zum Zankapfel zwischen Litauen und Deutschland wurde. Der Fluss Memel jedoch ist mehr als seine Mündung und auch mehr als der Teil, der litauisch Nemunas heißt. Im Siedler Verlag ist ein Buch erschienen, das sich zur Aufgabe gestellt hat, eine Kulturgeschichte eines europäischen Stromes zu schreiben. Uwe Radda hat es geschrieben, der vielleicht manchen schon durch sein Buch Baltische Begegnungen unterwegs in Estland, Lettland und Litauen bekannt sein könnte. 2009 erschien von ihm ein Buch über die Oder. Nun also die Memel. Man wird sich einlesen müssen in dieses Buch, das etwa 350 Seiten Lesestoff bietet. Es bietet nicht nur Informationen, sondern auch Lesebilder, die Vorstellungen vielleicht treffen, die wir in der Fantasie oder in Erinnerungen oder in Erzählungen anderer bisher wiedergefunden haben. Uwe Radda mag das Erzählen, er wechselt Standorte und Perspektiven, er überquert verschiedene Grenzen und schaut so immer wieder von einer Seite über den Fluss und dann von der anderen Seite. Radda bezeichnet die Memel als multikulturellen Fluss und er schafft es in diesem Buch, dies uns nicht nur als separierte Darstellung einzelner Völker und Kulturen näher zu bringen, sondern als jeweils miteinander verbundene und verwobene Einheit. Geeint nur deshalb nicht, da auch noch die Grenze Europas durch die Region verläuft. Weißrussland ist gegenwärtig nicht nur EU-Ausland, sondern auch Herrschaftsland des sogenannten letzten Diktators Europas, also besonders abgeschottet von den Gebieten an den anderen Seiten des Flusses. Mit Kaliningrad-Königsberg, südlich des Mündungsgebietes gelegen, geht es nicht viel besser. Denn russische Verhältnisse sorgen dafür, dass auch hier nichts zusammenwächst, was vielleicht zusammengehören würde. Wer die ersten 50 Seiten liest, könnte vielleicht den Eindruck gewinnen, Uwe Radda würde in seinem Buch vielleicht zu sehr die deutsche Sichtweise bemühen. Gerade wer Litauen schon kennt, könnte sich ja an den Nemunas inzwischen stärker gewöhnt haben, als ehemals Deutsches wieder hervorzukehren. Da hilft, gelegentlich auch von einer Seite des Flusses aus geschichtlich zurückzuschauen. Auf die Brücke von Kaunas zum Beispiel. Zitat: Die Brücke von Kaunas, hieß es damals, sei die längste Brücke der Welt. 13 Jahre dauerte es, sie zu überqueren. Der Grund? Während im Königreich Polen links des Stroms der gregorianische Kalender galt, orientierte man sich im russischen Gouvernement Krovno am julianischen Kalender. Mit dem polnischen Novemberaufstand 1830 und dem Januaraufstand 1863 verschwand das Königreich Polen. Das Land an der Memel wurde russifiziert. Zitat Ende. Ein wenig mehr Polnisches und Weißrussisches kommt tatsächlich in Radas Buch vor. Vielleicht liegt das ja auch an der Erschließbarkeit des Stoffes. Litauische Sichtweise ist eher in den Schlusskapiteln eingebaut. Sehr interessant zu lesen sind aber auch die Geschichten über die vorwiegend jüdischen Flößer und Holzwarenhändler. Kulturgeschichte, die ich so aus litauischer Sicht noch nie geschildert bekommen habe. Auch dass der Njoman, wie der Fluss in Belorussland heißt, aus dortiger Sicht, Zitat, das Versprechen Europa, Zitat Ende, enthält. Das kann die Lektüre dieses Buches lernen. Oder haben Sie jemals von der Burg Navarudak gehört? Im 15. Jahrhundert errichtet, übernahm sie später die Familie Radziwill als Adelsresidenz. Wer etwas über das damalige litauisch-polnische Großreich erfahren möchte, muss sich mit weitaus mehr als dem Litauischen und dem Polnischen befassen. Dazu gibt das Buch Lesestoff. Wer noch weiter in der Geschichte zurückgeht, kann von den vier Flüssen lesen, die gemäß altgriechischen Gelehrten östlich der Weichsel in die Ostsee fließen. Kronos, Rubon, Turuntus und Kersinus. Wenigstens ist daraus zu ersehen, dass nichts ewig ist und die Existenz verschiedener Sichtweisen durch die Wandel der Zeiten. Ebenso selbstverständlich wie die Litauer von Karaljaučius reden, wenn sie Königsberg oder Kaliningrad meinen. Oder dass sich hinter Žalgiris nicht nur eine Basketballmannschaft verbirgt, sondern ein Schlachtfeld, auf dem die deutschen Ordensritter im Jahr 1410 eine für die Memelregion folgenreiche Niederlage erlitten. In Deutschland steht das unter dem Namen Tannenberg in den Geschichtsbüchern. Und einige Zeitabschnitte später ist von der Königin Luisebrücke in Tilsit zu erzählen, von Napoleon und vom russischen Zar Alexander. Auch später gab es kriegerische Zeiten. Radda zitiert zum Beispiel die ziemlich überhebliche Einstellung der deutschen Besatzungsmacht im Ersten Weltkrieg, als es zum damals Oberost benannten Gebiet hieß, Zitat, »Wenn es gelänge, das Volk zur Ordnung, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und Pflichttreue zu erziehen, was nicht zum wenigsten zu den lösbaren Aufgaben gehören dürfte, die übernommen werden müssten und nicht leicht einfach zu lösen sein würden, könnte dies Gebiet eine Vieh- und Kornkammer, ein Holz- und Wollproduktionsland von allerhöchsten Werte werden.« Zitat Ende. Die Deutschen empfanden sich als Kulturbringer, aber Friedensstifter waren sie sicher nicht. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts warf vieles durcheinander und stiftete Unglück letztlich auch für die Deutschen selbst. Uwe Radda bezeichnet das Land an der Memel heute dennoch für alle, die mit offenen Augen kommen, als Zitat Freilichtmuseum der Geschichte. Wer sich abseits der üblichen Touristenführer über das Memelgebiet informieren möchte, für den ist die Lektüre dieses Buches auf jeden Fall interessant. Wenn man eben ein bisschen lesen mag, also sich einlässt auf das, was da ausgebreitet wird. Die Hoffnung des Autoren ist auf jeden Fall, dass auch die Überschreitung der Grenzen im Memelgebiet in Zukunft für die Menschen auch mal wieder einfacher werden möge. Die Rede war von Uwe Radda, die Memel, Kulturgeschichte eines europäischen Stromes, erschienen im Siedler Verlag, 368 Seiten, kosten in Deutschland 19,95 Euro, in Österreich 20,60 Euro und in der Schweiz 30,90 Franken.
Gėlių turgavėte ir pirkau gėlės tau, mano meilė.
Aš nuėjau senos geležies turgavėte ir pirkau grandinės, sunkias grandinės tau, mano meilė.
O paskui aš nuėjau į vergų turgavėte, bet niekur tavęs neradau ten.
Mano meilė, tai kurgi tu, kai to labiausiai reikia, mano meilė. Tai kurgi tu, kai to labiausiai reikia, mano meilė.
Aš nuėjau į paukščių turgavietę ir pirkau paukščius tau, mano meilė. Kmynas.
Aš nuėjau į gėlių turgavietę ir pirkau gėles tau, mano meilė.
Aš nuėjau į senos geležies turgavietę ir pirkau grandes, sunkias grandes tau, mano meilė.
O paskui aš nuėjau į verbų turgavietę, bet niekur tavęs neradau ten. Mano meilė, tai kurgi tu, kai to labiausiai reikia, mano meilė. Tai kurgi tu, kai to labiausiai reikia, mano meilė. Tu, kai to labiausiai reikia, mano meilė. Tai kurgi tu, kai to labiausiai reikia,
mano meilė.
Holy! Ot, žiūrėkš, kaip tu čia.
Mano meilė.
Yeah.
Jonas Dapšauskas, ich wiederhole es gerne nochmal, ist dieser hervorragende Posaunist, der hier die Musik von Stiprej Ketaip oder vielmehr den Suicide DJs aus Litauen prägt. Wir haben noch ein weiteres Buch vorzustellen. Der Autor ist Wolfram Wette. Das Buch ist erschienen als Fischer Taschenbuch und der Titel ist Karl Jäger, Mörder der litauischen Juden, mit einem Vorwort von Ralf Giordano. Wolfram Wette, Professor für Neueste Geschichte am Historischen Seminar der Universität Freiburg, hat mit diesem Buch zu der zum Holocaust in Litauen und Lettland bereits erschienenen Literatur noch eine weitere Betrachtung hinzugeliefert, die diesmal einer einzigen Person gewidmet ist. Karl Jäger wurde 1888 im schweizerischen Schaffhausen geboren, war Teilnehmer am Ersten Weltkrieg und gründete im Jahr 1923 die Ortsgruppe Waldkirch-Breisgau der NSDAP. 1932 wurde er in die SS aufgenommen. Im Juni 1941 wurde Jäger zum Führer des Einsatzkommandos 3 ernannt, das mit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion im Verband der Einsatzgruppe A im Raum Litauen eingesetzt wurde. Über seine Verbrechen führte der gelernte Prokurist mit dem Spitznamen Waldkirche Hitler penibel Buch. Jäger richtete das Einsatzkommando 3 in Kaunas ein und übernahm die Befehlsgewalt über die Sicherheitspolizei in Kaunas, später in ganz Litauen. Unter seiner Leitung begann sogleich das systematische Morden. Zitat aus einem Bericht von Jäger am 9. Februar 1942 an seine vorgesetzte Dienststelle, die Einsatzgruppe A in Riga. Bis zum Monatsbeginn folgende Exekutionen. Juden 136.421, Kommunisten 1064, Partisanen 65, Geisteskranke 653, Polen 44, russische Kriegsgefangene 28, Zigeuner 5, Armenier 1. Gesamtzahl 138.272, davon Frauen 55.556, Kinder 34.464. In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 1959 entzog sich der zu diesem Zeitpunkt 73 Jahre alte Mann, Karl Jäger, einem zu erwartenden Gerichtsverfahren, in dem er Selbstmord verübte. Er erhängte sich in seiner Zelle mit einem Stromkabel. Wolfram Wette macht sich in seinem Buch die Mühe, zunächst einmal sehr viel von den Rahmenbedingungen des Einmarschs der deutschen Wehrmacht in Litauen und Lettland aufzuzeigen, Zahlen und Fakten zu nennen, die zum allgemeinen Verständnis der Vorgänge dienen. Insofern werden auch diejenigen Leserinnen und Leser, die noch kein anderes Buch über das Thema des Judenmords in Litauen und Lettland vorher gelesen haben, mit diesem Buch zurechtkommen können oder zumindest auf weitere Lektüre verwiesen werden. Der Buchautor geht auf die litauische Beteiligung an den Judenmorden ein und schließt dann ausführliche Kapitel an über Karl Jägers Einsatzgebiete. Er erzählt die Ereignisse zunächst ausführlich im Gesamtzusammenhang und erwähnt dabei auch Einzelschicksale, wie die des Buchhändler-Ehepaars Holzmann in Kaunas oder des Komponisten Erwin Geist und seiner Frau. Er weist auch darauf hin, dass, Zitat, die Geschichte des kleinen Landes Litauen, im weiteren Sinne auch des Baltikums insgesamt, noch immer nicht als ein selbstständiges Thema in das Blickfeld der deutschen Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg geriet. Litauen wurde nach wie vor lediglich im Kontext des größeren Ereignisses des deutsch-sowjetischen Krieges wahrgenommen. Zitat Ende. So gibt es also noch viel nachzuholen im gemeinsamen deutsch-litauischen Verständnis der historischen Ereignisse. Buchautor Wolfram Wette beschreibt die Verdrängung und späte Erinnerung im deutschen Waldkirch, dem langjährigen Wohnort Karl Jägers, sowie Aktivitäten von Freiburger Studenten zum Thema Judenmorde in Litauen. Allein schon die angefügten 586 Anmerkungen zu Textquellen zeigen schon das Bemühen des Autors, präzise und wissenschaftlich genaue Tatsachen zu liefern. Eine interessante Lektüre auch für diejenigen, die im Allgemeinen über die geschichtlichen Ereignisse bereits gut unterrichtet zu sein glauben. Zumindest ist das Buch auch im Kaufpreis sehr günstig. Es kostet in Deutschland 9,99 Euro, in Österreich 10,30 Euro, in der Schweiz 15,90 Franken. Wolfram Wette, Karl Jäger, Mörder der litauischen Juden, mit einem Vorwort von Ralf Giordano, erschienen als Fischer Taschenbuch. Musik.
viens, viens, dar viens, dar viens.
Plojam visi. Plojam visi. Šiaip aš tikau save neblogų artistų. Galbūt kas pasakys, kad aš pysu.
Baltischen Stunde. Heute werden wir uns jetzt gleich der europäischen Kulturhauptstadt Tallinn widmen. Bevor wir das jedoch tun, möchte ich kurz das Wort geben an Sarah Jana Portner, ihres Zeichens Stadtschreiberin von Tallinn. Ich habe ein kurzes Gespräch mit ihr führen können, bevor sie ihre Arbeit aufgenommen hat. Inzwischen ist sie schon in Tallinn. Sie ist für ein halbes Jahr jetzt in Tallinn tätig. Ich hoffe, dass sie auch noch öfter in der Baltischen Stunde in den nächsten Sendungen zu Wort kommen wird. Ich habe sie gefragt, was denn eine Stadtschreiberin so macht.
Ja, das Projekt setzt sich eigentlich aus vier Bestandteilen zusammen. Der erste ist ein Blog, den ich schreiben werde. Dann gehören dazu Briefpartnerschaften. Dann gehört dazu Berichterstattung für die deutsche Presse. Zum Teil regelmäßig oder auch Artikel, die sich erst in Tallinn ergeben werden. Und schließlich dann natürlich noch kulturelle Veranstaltungen vor Ort, dass ich auch versuche, ja, gewisse Veranstaltungen in Tallinn zu bereichern, da einen kleinen Beitrag zu geben. In meinem Fall ist es sicherlich so konzipiert, ja, dass es sich auch an junge Autoren richtet, eben, die jetzt, also so, dass mir das Amt oder dieses Projekt eben wirklich auch das, die Möglichkeit bietet, ja, mich dann zu entwickeln, verschiedene Sachen auszuprobieren und ja, dass ich eben das als Anlass habe, um mich da auch auf eine gewisse Art und Weise auszutesten auf diesem Gebiet.
Also diese Stadtschreiber-Tätigkeit ist dann quasi ein Schritt in der persönlichen Entwicklung auch. Und was hat das da, was hat Sie dazu bewegt, das zu tun? Also ist Tallinn so interessant, attraktiv, geheimnisvoll oder eher die Organisation, bei der man sich bewerben konnte? Was war es, was Sie verlockt hat?
Ja, mich hat gelockt schon die Stadt. Ja, der auch größere Kontext oder größere geografische Raum Osteuropa beziehungsweise auch Ostseeraum. Und mich hat gelockt, dass ich eben ja sehr viel eigene Ideen einbringen kann, um eben ja Menschen zu begeistern, die Neugierde zu wecken. Das war eigentlich der Antrieb, mich da zu bewerben, weil ich ja es immer schön finde, bei Menschen die Neugierde zu wecken, Menschen neugierig zu machen. Und da ist natürlich jetzt das Kulturhauptstadt ja ein wunderbarer Anlass, dass man sagt, ja, schaut doch mal, was in Tallinn los ist.
Und was haben Sie vorher gemacht? Also haben Sie Literaturwissenschaft studiert oder was muss man machen, um Stadtschreiberin sich das zu trauen sozusagen?
Ja, ich habe, kann es auch wieder nur für meinen Fall sagen, das war jetzt bei meinen Vorgängerinnen auch ganz anders. Ich habe studiert und ich habe ein journalistisches Volontariat absolviert. Ich habe studiert Kulturwirtschaft mit Schwerpunkt auf Osteuropa und habe da insbesondere meinen Schwerpunkt im Bereich Geschichte, osteuropäische Geschichte gesetzt. Bei den Briefpartnerschaften versuche ich wirklich individuell zugeschnitten für die Empfänger meiner Briefe zu berichten. Insofern unterscheidet sich das doch sehr deutlich, weil ich da eben wirklich versuchen möchte, auf die Bedürfnisse meiner Empfänger, Briefempfänger einzugehen, wobei Briefe auch E-Mails sind, also auch beide Kommunikationsformen, altes Medium handschriftlich, aber eben auch das moderne Medium elektronischer Brief. Und das war eben auch ein Baustein meines Konzepts, den ich mir so ausgedacht hatte und ja, den wir jetzt so fortsetzen, weiterentwickeln, dass ich mir mit verschiedenen Schulklassen in Deutschland, ja, oder verschiedenen, allgemein gesagt, mit verschiedenen Gruppen und auch Einzelpersonen in Deutschland schreibe, über einen längeren Zeitraum hinweg, so dass ein Dialog entsteht, Rede und Antwort und eben wirklich das berichte, was meine Brieffreunde, wenn man so will, wissen wollen. Und da habe ich eben als Gruppen zum Beispiel Schulklassen, zwei verschiedene Schulklassen, eine 5. Klasse, eine 7. Klasse, einen Estnisch-Volkshochschulkurs, eine Literaturübersetzerin. Also das ist
Also ja. Das alles vorher schon so zusammengesucht, dass man die Brieffreunde in Anführungsstrichen auch schon hatte.
Genau, die habe ich zum Teil schon während des Bewerbungsprozesses mir gesucht, beziehungsweise auch jetzt in den Wochen der Vorbereitung. Genau.
Also haben sich doch vorher schon ein bisschen mit Estland befasst.
Ja, mit Estland und eben auch mit der Art der Berichterstattung oder mit der Art des Dialogs, den ich führen möchte.
So, und was war noch die Stadt, wo Sie herkommen? Das wird man ja auch als Gast in den baltischen Staaten immer gerne gefragt, welche Region man denn repräsentiert.
Ja, ich repräsentiere... Gute Frage. Sagen wir so, ich komme aus Passau. Ich komme direkt aus Passau. Das war die Stadt, wo ich zuletzt gelebt habe und wo ich auch die letzten 6 Jahre gelebt habe und studiert habe. Ja, deshalb bringe ich das jetzt mit als Hintergrund, als den Ort, ja, den ich jetzt im Hinterkopf noch habe. Aufgewachsen bin ich in der Nähe von München. Also wenn man so will, komme ich aus Bayern.
Aber für mich jetzt als Norddeutschen reden Sie nicht bayerisch. Muss das so sein?
Das ist typisch für München. Ja, insofern kann ich auch, ja, ich komme aus Bayern, kann aber jetzt mir auch nicht anmaßen, dass ich Bayern repräsentiere.
Aber Passau wenigstens.
Passau würde ich gerne repräsentieren.
Das ist ja dann die Donau, ne?
Das sind 3 Flüsse, die Donau, der Inn und die Ilz. 3 Flüsse-Stadt.
Muss man dann nicht in Tallinn auch Flüsse erwarten, damit man sich da heimisch fühlen kann?
Ja, ich glaube, dass die Ostsee das ganz gut ersetzen kann.
Also hat man von Passau aus die Sehnsucht nach der Ostsee und hat sie dann in Tallinn gefunden? Kann man das so sehen?
Ja, kann man so sagen. Genau. Ja, die Freiheit. Die Freiheit des Meeres, die Freiheit der Flüsse, wenn Wasser irgendwo vorbeifließt.
Und ich könnte hinzufügen, dass sicher einige Esten inzwischen schon Ferienjobs in den Alpen hatten und dann erwarten vielleicht, dass sie auch was von den ganz hohen Bergen erzählen. Obwohl Passau ja nicht direkt hohe Berge ist, aber das Bundesland zumindest verbindet man mit ganz hohen Bergen.
Das stimmt. Und mit den Bergen kann ich auch viel anfangen. Da, also mehr als mit der Sprache, in den Bergen fühle ich mich sehr wohl. Ja.
Der höchste Berg von Estland ist wie hoch?
Da muss ich passen. Bestimmt nicht so hoch wie die Berge rund um Passau.
Gut, gibt es in Estland, vielleicht wissen Sie das, obwohl Sie jetzt noch nicht angefangen haben in diesem Augenblick, wo wir uns unterhalten, gibt es da Kooperationspartner, kann man da mit Goethe-Institut, käme man zum Beispiel drauf, kann man mit denen zusammenarbeiten oder sitzen Sie quasi im Turmzimmer und müssen sehen, dass Sie, der Winter ist schon überstanden, es ist nur ein halbes Jahr, dass Sie den Sommer überstehen.
Na, in meinem Turmzimmerchen werde ich sicherlich nicht sitzen, auch wenn es sehr romantisch klingt, vielleicht mit Blick auf den Rathausplatz. Nein, ich möchte auch raus, möchte meine Leser und Protagonisten kennenlernen. Es gibt Kooperationspartner, die eben auch zusammen mit dem Kulturforum Östliches Europa dieses Projekt jetzt in diesem Jahr auf die Beine stellen. Und das sind die Stadt Tallinn und der Estnische Schriftstellerverband. Das sind ja also auch die beiden Ansprechpartner, die ich dann vor Ort haben werde. Und gerade mit dem Estnischen Schriftstellerverband wird die Zusammenarbeit da auch recht eng sein. Ich bin selber gespannt. Ich denke auch, dass es sicherlich eine Chance ist, weil ich eben, also so wie ich es mir erhoffe, da wirklich den direkten persönlichen Kontakt habe. Es gibt das Schriftstellerhaus, wo regelmäßige Treffen stattfinden und ich hoffe doch, dass ich da auch so manches ja, nach Deutschland transportieren kann. Seien das jetzt aktuelle Projekte, die gerade entstehen, vielleicht Romane oder eben wirklich, dass ich ja einzelne Autoren vorstelle. Und da ist es eben auch wieder schön mit diesen Briefpartnerschaften. Da kann ich zum Beispiel auch bei dem Volkshochschulkurs, der ist in Heidelberg, also gibt auch nicht so viele Städte, wo man Estnisch an der Volkshochschule lernen kann in Deutschland. Da weiß ich auch, dass einige da sehr interessiert sind an der Literatur. Und da könnte ich eben wirklich auch nachfragen, welche Autoren kennt ihr, welche wollt ihr besser kennenlernen? Und dann würde ich auch da versuchen, eben wieder das zu transportieren. Ja.
Super, dann sage ich jetzt mal ganz tagebuchartig, wir freuen uns auf das, was im Mai und im Juni und weiterhin passieren wird und hoffen, dass wir Sie nochmal irgendwie mit der Baltischen Stunde in Kontakt bringen können, dass Sie nochmal weiter berichten.
Ja, wäre schön. Dann wahrscheinlich mit noch viel mehr Eindrücken, genau, Live-Eindrücken sozusagen aus der Stadt.
Okay, vielen Dank.
Viena vieta, aš neturiu klausos. Viena vieta, aš neturiu klausos. Aš
jaučiu ritmą.
Damit kommen wir jetzt zum inhaltlichen Schwerpunkt der Baltischen Stunde heute. Es geht um das Thema Tallinn, Kulturhauptstadt Europas. Im Jahr 2011 trägt Tallinn, die Hauptstadt Estlands, den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Ähnlich wie es Essen im vergangenen Jahr getan hat. Das heißt, es gibt ein großes Kulturprogramm. Das haben wir ja auch in der Baltischen Stunde schon in früheren Sendungen erwähnt. Es lohnt sich dieses Jahr besonders, nach Tallinn zu fahren und einiges dort wahrzunehmen, auch um Tallinn herum. Also eine Estlandreise könnte etwas Besonderes werden dieses Jahr in Bezug auf ganz besonders qualitativ ausgesuchte kulturelle Veranstaltungen in Estland. Dann gibt es aber auch Veranstaltungen, die sich etwas um kulturellen Austausch bemühen oder um eine Diskussion kultureller Werte. Das war am 8. April zum Beispiel der Fall, als in Berlin in der Vertretung des Landes Schleswig-Holstein in Berlin diskutiert wurde unter dem Titel Tallinn, Kulturhauptstadt Europas, Tradition und Internet, vom Mittelalter in die Zukunft, Fragen an das gemeinsame kulturelle Erbe. Das wurde veranstaltet vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Zunächst einfach Worte zu diesem Kulturforum, was das ist und in welchem Rahmen das also stattfand. Das Ziel, so wie es in der Selbstbeschreibung steht, ist folgendes, Zitat, das Deutsche Kulturforum Östliches Europa engagiert sich für eine kritische und zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit der Geschichte jener Gebiete im östlichen Europa, in denen früher Deutsche gelebt haben bzw. heute noch leben. Im Dialog mit Partnern aus Mittel- und Osteuropa will das Kulturforum die Geschichte dieser Regionen als verbindendes Erbe der Deutschen und ihrer östlichen Nachbarn entdecken und einem breiten Publikum anschaulich vermitteln. Zitat Ende. Also, in dem Rahmen gibt es Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und so weiter. Das Kulturforum hat Mitglieder, die im Wesentlichen aus verschiedenen Instituten bestehen oder auch Fakultäten von Universitäten, wie zum Beispiel in Potsdam, wo auch der Sitz sich befindet, aber auch in Lüneburg oder die Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek Herne, das ist also eher in Westdeutschland, Nordost-Institut Lüneburg, Deutsche Gesellschaft Berlin, Pommersches Landesmuseum, Schlesisches Museum, Ostpreußisches Landesmuseum, also die verschiedenen Volksgruppen. Etwas Baltisches kann ich daraus noch nicht erkennen, aber gelegentlich treten auch die baltischen Staaten in den Fokus dieser Einrichtung. Und das ist ja nur begrüßenswert, das ist ja nur schön. Denn dieses Forum, das im Dezember 2000 als gemeinnütziger Verein gegründet wurde, wird finanziell vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien getragen. Das heißt, wenn etwas stattfindet, dann findet es auch richtig statt, professionell organisiert. Deshalb habe ich mich auch nach Berlin begeben und war interessiert, dieser Diskussion zu folgen. Möchte das jetzt den Hörerinnen und Hörern der Baltischen Stunde auch zugänglich machen. Diskussionsteilnehmer zur Frage Tradition und Internet, Tallinn, Kulturhauptstadt Europa 2011 waren Professor Dr. Christa Kodris aus Tallinn. Dann der Botschafter der Republik Estland in Deutschland, Dr. Mart Lanemel. Professor Dr. Carsten Brüggemann, bekannter Historiker, Forscher über verschiedene Themen der Ostsee und der baltischen Staaten, im Moment in Tallinn tätig. Mikko Fritze, ehemaliger Leiter des Goethe-Instituts in Tallinn, jetzt in Helsinki tätig. Und als Moderator Dr. Christian Plätzing von der Akademie Sankelmark. Das kurz als Vorrede. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern des Kulturforums Östliches Europa für die Hilfestellung, dass wir das jetzt tontechnisch möglich machen konnten, das zugänglich zu machen. Jetzt im Folgenden gibt es also Diskussionsausschnitte und ich hoffe, es ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant. Noch ein Hinweis, wer sich für mehr Informationen über das Deutsche Kulturforum Östliches Europa interessiert, der kann das einerseits im Internet tun. Die entsprechende Internetseite lautet www.kulturforum.info. Und hier in Bremen, die Bremerinnen und Bremer haben die Gelegenheit, am Dienstag, den 14. Juni, also heute in einer Woche, im Bremer Rathaus ab 18 Uhr, Dr. Peter Oliver Löw liest aus verschiedenen seiner Bücher über Danzig. Danzig, die Farben einer Stadt, heißt die Veranstaltung. Dazu gibt's polnischen Jazz, also wirklich ein schönes Angebot, das ebenfalls angeboten wird vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Da kann man teilnehmen, kann man sich auch mehr erfahren über diese Organisation. Und nun geht es aber zur Diskussion über Tallinn, Kulturhauptstadt Europa, Tradition und Internet.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion mit dem Mittelalter in die Zukunft, Fragen an das gemeinsame kulturelle Erbe. Und vielleicht für Sie zur Information, zunächst werden wir hier auf dem Podium sprechen, diskutieren und anschließend werden Sie Gelegenheit haben, mit den Diskutanten hier auf dem Podium auch noch ins Gespräch zu kommen. Ich möchte die Teilnehmer der Diskussion vorstellen. Ich beginne mit Herrn Botschafter Mart Lanemel. Er ist Botschafter der Republik Estland in Deutschland. Herr Lanemel stammt aus einer exil-estnischen Familie und promovierte an der Universität Stuttgart. Als Naturwissenschaftler war er unter anderem am Max-Planck-Institut in Stuttgart tätig und dann in den 90er Jahren Mitarbeiter von Radio Freies Europa. Seit 1996 ist Herr Lanemel im estnischen Außenministerium tätig. Er war Botschafter in Österreich und außerdem hat er Estland in der Schweiz sowie in 5 weiteren Ländern und bei verschiedenen internationalen Organisationen vertreten. Zu meiner Rechten Frau Christa Kodres, Professorin am Kunsthistorischen Institut der Estnischen Kunstakademie und auch tätig am Historischen Institut der Universität Tallinn. Frau Kodres beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Kunstgeschichte der frühen Neuzeit in den baltischen Staaten und der Kunstgeschichte der Sowjetzeit. Frau Kodres ist Vorsitzende des Beraterkollegiums der staatlichen Baudenkmalpflege Estlands. Herr Mikko Fritze, Direktor des Goethe-Instituts in Helsinki. Herr Fritze war von 1998 bis 2004 Direktor des Goethe-Instituts in Tallinn, anschließend in Uruguay tätig. Und von 2007 bis 2010 hat er die Stiftung Tallinn 2011 geleitet, die die Kulturhauptstadt 2011 vorbereitet hat. Er ist Mitglied im World Design Capital Helsinki 2012 Committee und auch im Komitee Finnland, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Und Carsten Brüggemann, der schon kurz vorgestellt wurde, aber ich möchte es noch einmal kurz wiederholen, studierte an der Universität in Hamburg Geschichte und Slawistik. Und seine beruflichen Stationen gingen von Hamburg, Lüneburg bis zum Narva College der Universität Tartu in Estland, dann zum Nordostinstitut in Lüneburg und seit 2008 ist Herr Brüggemann Professor für estnische und allgemeine Geschichte an der Universität in Tallinn. Meine Damen und Herren, stellen wir uns einmal vor, wir befinden uns jetzt nicht im Jahre 2011, sondern vor 25 Jahren, im Jahre 1986, in der Perestroika-Zeit. Tallinn war damals Hauptstadt der estnischen sozialistischen Sowjetrepublik. 1986 war Florenz Kulturstadt Europas, so hieß es damals, noch nicht Kulturhauptstadt, sondern Kulturstadt Europas. Jetzt stellen wir uns einmal ganz hypothetisch vor, 1986 wäre nicht Florenz, sondern aus irgendeinem Zufall Tallinn Kulturstadt Europas geworden. Frau Podres, wie hätte man in einer Kulturstadt Tallinn 1986 gefeiert, vor 25 Jahren?
Ich bin wohl die Einzige hier, die das sagen würde. Ich auch konnte, weil die alle waren im Ausland damals, glaube ich. Also ich war, ja, was soll ich, ja, ich war da. Schwer vorzustellen, muss ich sagen, oder kaum vorzustellen.
nicht vorzustellen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte aber Herrn Botschafter Lannemeyer mal fragen. Sie waren damals wahrscheinlich noch im Ausland. Sie sind in Kanada geboren. Viele Esten leben in den USA, in Kanada. Wie hätte denn das estnische Exil auf so eine Kultur statt Tallinn reagiert 1986?
Also ich würde erstmal sagen, ich glaube, es war im Jahr 86. Da gab es in Kiel diese große Ausstellung, und wir sind hier immerhin noch in Schleswig-Holsteinischen Boden. In Kiel gab es diese Ausstellung, eine Doppelausstellung, glaube ich, sogar über estnische Kunst oder baltische Kunst oder was weiß ich. Also das war ein großes Ding. Wahrscheinlich hätte man sowas auch vielleicht in Tallinn machen können irgendwie. Aber ja, das ist doch schwer vorzustellen. Ich glaube, dass die damalige 86 waren die Esten im Exil schon so weit entwickelt, dass sie mehrere Meinungen hatten. Oder jeder hatte seine eigene Meinung. Das ist typisch estnisch, wie man weiß. Ja, und das heißt, es wären bestimmt viele hingegangen, hätten sich darüber gefreut, und andere hätten die hingegangen sind, dann immer noch sozusagen als irgendwelche Verräter gestempelt. Aber naja, die Zeit, wo man die Verräter so richtig fertig gemacht hat, war vorbei, weil die meisten, die sich damit beschäftigen, zu dem Zeitpunkt schon sehr alt waren. Also das muss man auch sehen. 86 ist kein gutes Zeitpunkt. Ein paar Jahre später war alles vorbei. Also, aber im Grunde genommen hätte das, glaube ich, eher... Ich habe den Eindruck, dass es damals doch besser für die Sowjetunion gewesen wäre, die Kulturhauptstadt, Tallinn zur Kulturhauptstadt zu machen. Aber die haben die Chance verpasst.
Herr Fritze, wir haben gehört, Sie als Deutscher haben die Kulturhauptstadt Tallinn mit vorbereitet. Vielleicht wäre das 1986 kein Deutscher gewesen, sondern vielleicht ein Russe aus Leningrad. Wie hätte er das in Angriff genommen?
Das ist wirklich eine interessante Vorstellung. Vielleicht wäre es wirklich jemand ein Russe aus Leningrad gewesen. Ich habe immer so die Vorstellung, dass das Problem eben ein bisschen auch mit den Russen in Tallinn, das war vor allen Dingen in der Zeit damals noch, dass wenn man künstlerisch oder intellektuell offen und interessiert war, ist man eben weggegangen nach Leningrad, nach Moskau, sodass man wahrscheinlich aus der russischen Bevölkerung niemanden wirklich gefunden hätte, der eine offene Kulturhauptstadt hätte machen können 1986. Ich vermute mal, hätte man jemanden aus Leningrad geholt, der hätte dann wahrscheinlich trotz Perestroika irgendein Parteimuster stricken müssen und hätte so eine Art Show gemacht für Europa, wie toll das alles da ist. Und das wäre vielleicht auch ganz lustig gewesen, aber schwer vorzustellen tatsächlich.
Carsten Brüggemann, wir haben viel von deutsch-baltischen Erbe, von der deutsch-baltischen Kultur gehört. 1986, wie hätten sich die Deutsch-Balten in der Bundesrepublik dazu verhalten? Wären sie integriert worden? Hätten sie mitgemacht?
Mit Sicherheit nicht. Denn ich würde mal sagen, dass Nico ganz recht hat. Wenn ich mir überlege, 86, Perestroika war im Westen sowieso noch ein Fremdwort und auch in der Sowjetunion selber noch nicht so weit verbreitet. Man hätte wahrscheinlich propagandistische Muster der Olympischen Spiele 80 übernommen. Das heißt, propagandistisch wäre es wichtig gewesen zu zeigen, erstens, Moskau ist das Zentrum der Sowjetunion, zweitens, Estland ist ein sozialistisches Paradies und drittens, die Ostsee ist ein Meer des Friedens. Das wäre es gewesen.
Thank you.
Botschaft, Sie sagten vorhin, Sie sind seit der Sowjetunion das erste Mal in Tallinn gewesen, kommen aber ursprünglich aus Kanada, also dort geboren. Wie wirkte bei Ihrem ersten Besuch Tallinn auf Sie, als Sie es zum ersten Mal gesehen haben? Was für einen Eindruck hatten Sie?
Ja, also jeder hat seine eigene Geschichte. Und ich bin mit dem Schiff gekommen. Das war damals die beste Möglichkeit. Aber das Besondere dabei war, dass der Mann einer meiner Tanten, der zufällig in Finnland war, mitgekommen ist. Und er hat mir alle möglichen Leute vorgestellt, die da auf dem Schiff waren, und hat ständig irgendwas erzählt, sodass ich die Einfahrt in den Hafen gar nicht, im Prinzip verpasst habe. Also das Erste, an das ich mich erinnern kann, da waren wir schon da und ich habe die Olai-Kirche gesehen, aber von hinten und nicht den Turm. Und gesagt, aha, sehr interessant. Und dann irgendwie ging es weiter und der Rest war sozusagen, naja, man hat, ich meine, ich bin einer von denen, die, wo wirklich nur meine Eltern nach dem Krieg außerhalb von Estland waren. Ich habe wahnsinnig viele Verwandte und einige hatte ich früher gesehen und die meisten nicht. Und da war man ständig unterwegs, da konnte man eigentlich sehr wenig von der Realität sehen. Man hat versucht, mir die Realität zu zeigen, zumindest andeutungsweise, aber ich glaube, das war alles so ein bisschen genauso irreal, wie alles damals war, bloß aus einer anderen sozusagen Spiegelverkehr.
Ja, kommen wir aus den 80er Jahren zurück in die Gegenwart. Herr Fritze, welche Rolle spielte denn das Erbe der vielen Kulturen in Tallinn bei der Vorbereitung des Kulturhauptstadtjahres 2011? Ist es eigentlich charakteristisch für die Haltung der Esten, dass gerade ein Deutscher dieses prestigereiche Amt innehatte, die Kulturhauptstadt vorzubereiten?
Ich weiß nicht, ob es charakteristisch ist, aber sicherlich im gewissen Sinne auch mutig und ein Zeichen der Offenheit auf jeden Fall. Ich hatte, wie Sie schon sagten, ja eine Zeit lang dort verbracht, habe Gott sei Dank auch ganz gut Estnisch gelernt, sodass ich zumindest einen gewissen Zugang hatte zum Gespräch. Und das war dann auch ein bisschen der Schlüssel, den ich versucht habe zu finden für die Kulturhauptstadt. Also, dass ich da nicht hinkomme als Kurator, der weiß, was hier zu tun ist und der mal hier was anlegt und dort was anlegt, so viel Geschichte, so viel Aktualität, sondern versucht, in so einem Gespräch mit der Stadt und den Leuten, die interessiert sind, da was zu machen, ein Programm zu erstellen. Aber dass man dann Ausländer holt, und das bin ich wahrhaftig, der das macht, und so eine Sache, die ja für Estland zumindest eine große Bedeutung haben könnte, denn so viele internationale Auftritte, auch wenn es jetzt nur Kultur ist, aber so viele gibt es ja nicht. Der nächste Eurovisionssieg, der kann noch hunderte Jahre auf sich warten lassen und auch sportlich, wo man auch mal in Erscheinung treten kann und darüber auch mal was transportieren kann über das Land und die Kultur, gibt es selten. Und da jemand von außen zu nehmen, finde ich, war nicht mutig, ja.
Wie sind Sie mit der kulturellen Vielfalt umgegangen? Waren in dem Vorbereitungskomitee zum Beispiel auch Vertreter der russischsprachigen Bevölkerung Tallinns?
Ja, also das, obwohl ich meine, das, wir konnten natürlich das, was da sowieso schon schwierig ist, auch nicht mit einem Kulturjahr sofort pflegen und gleich verbessern. Es war enorm schwierig, also wirklich enorm schwierig, Kontakte herzustellen zu den auch hier total unterschiedlichen russischen Gruppen. Das ist ja nicht eine Community, die da dann ist, die man anspricht und dann wird man die einbezogen. Und am Ende war es dann ganz einfach. Also hätte man gleich von vornherein, wir haben es versucht von Anfang an, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Am Ende haben wir einfach zwei russische Mitarbeiter gehabt. So, und plötzlich war der Kontakt da zu all den Leuten, zu den Medien, plötzlich waren wir irgendwie, waren die Teil von uns, wir von denen und haben dann tatsächlich auch einen großen Anteil, aber immerhin von den Programmentwürfen, weil bis dahin nicht gekommen war, immerhin dann doch, ich würde sagen, wir hatten über 40, also die jetzt nicht russisch, sondern eben multikulturell, aber viele russischsprachige, ukrainische, aber auch russische Programmanteile da drin. Und das war der Schlüssel, dass wir am Ende gesagt haben, also nicht am Ende, wir haben es immer versucht, es klappte nie. Und dann hatten wir plötzlich jemanden mit ihr, mit Olga. Mit Olga wurde alles anders.
War die Integration des deutsch-baltischen Erbes, war das ähnlich schwierig? Oder war das gar kein großes Thema bei der Vorbereitung der Kulturhauptstadt?
Nö, das war kein großes Thema. Also es hätte, wir haben da was, es gibt was zum Totentanz und ich meine, wenn das jetzt entstanden wäre aus diesem, wie ich gesagt habe, Gespräch oder dieser offenen, wir haben so einen offenen Aufruf gemacht zur Kulturhauptstadt, wenn da jetzt Sachen reingekommen wären in großen Mengen, dann hätte man filtern müssen, aber so das war jetzt kein eigentliches Thema, das behaupte ich nicht.
Frau Kuhl. Das deutsch-baltische Erbe ist seit 1945 kein Thema in Estland mehr, weil nach der ersten Deportation und nach der ersten russischen Okkupation änderte sich die Meinung sehr, sehr drastisch, muss man sagen. Also wie gesagt, während der Sowjetzeit wurde die Serbe geschützt als unser Erbe, als Reichen unserer Identität. Also es änderte sich sehr stark. Und ich wenigstens kann sagen, dass auch wenn man wie zum Beispiel die Gutsarchitektur oder die Gutshäuser, Inventarisation in 1970er Jahren anfing, dann war es die estnischen Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, die da vorne gestanden sind, die waren, die haben darüber gesprochen.